Mannsein ist für mich mehr, als wie nur seinem Mann zu stehen, sondern das ist einfach also dieses Drumherum.
Männerkrebs, der Podcast mit Alexander Greiner.
Willkommen. Was tut Mann mit Krebs? Was hilft nicht? Und wie könnte es besser sein? Darum geht's in diesem Podcast. In den vorigen Folgen ging es bereits um Erektion und Sexualität. Ich habe mit meinen Gästen über praktische Hilfsmittel und medizinische Behandlungsmöglichkeiten gesprochen und du hast verschiedenste Erfahrungen von Betroffenen gehört. Weil diese Folgen so gut angekommen sind, schließe ich daran an. Heute also zum dritten Mal Sexualität und Erektionsprobleme nach Krebs. Wir steigen aber noch tiefer in das Thema ein. Es geht um das eigene Erleben, um Körperbilder, um Selbstbilder und um die Frage, was ist Sexualität, wenn sich alles verändert hat? Mein Gast Michael spricht darüber, wie sich sein Mannsein gewandelt hat. Im Mittelteil hörst du Gerhard mit seinen Erfahrungen mit der Sexualtherapie. Danach berichte ich von erprobten Ansätzen eines Sexualtherapeuten, wie die Sexualität nach Krebs wieder belebt oder überhaupt neu gestaltet werden kann. Und am Ende gibt's wie immer die Takeaways dieser Folge. Aber nun zu Michael. Er hatte Prostatakrebs. Das ist jetzt über 4 Jahre her. Ich habe ihn nach den Spätfolgen der Operation gefragt und wie er damit umgeht.
Ja, leider eben dieses Thema mit der erektilen Dysfunktion. Mhm. Das ist immer noch ein leidiges Thema. Aber sonst, ja, und doch das eine oder andere Mal, wenn ich meine Übungen nicht mache, dass sie das dann wieder ankündigt und sagt, ah ja, mach schön brav deine Übungen wieder.
Beckenbodenübungen.
Genau, Beckenbodenübungen. Mhm. Weil das ist halt zum Beispiel bei Alkoholkonsum, entspannen sich die Muskeln und da kann es halt dann irgendwo sein, man sitzt irgendwie unangenehm da oder keine Ahnung. Das ist so eine Spätfolge halt dabei, aber das ist so minimal, weil man denkt, ja, dann mache ich mal wieder meine Übungen und damit ist die Sache wieder erledigt. Also das ist so immer wieder mal so dieser Reminder zwischendurch, wenn man dann denkt, ja, es ist halt so. Mhm. Ja.
Und betreffend der erektilen Dysfunktion, hast du da irgendwie einen Lifehack mittlerweile entwickelt in den letzten Jahren, wie du dir dann hilfst?
Ja, ich gebe die Suche nicht auf, sagen wir so. Okay. und es war so irgendwie... nach der OP, 2 Jahre sind halt so ein gewisses Zeitlimit, wo eben dann Nerven nachgebildet werden oder nicht nachgebildet werden. Und da hat eben der Behandler auch so gesagt, ja, wenn es jetzt nicht funktioniert, dann wird es nichts mehr werden, so unter diesem Motto. Das war dann schon, man denkt, das heißt jetzt sparen können, aber ja, ich gebe da die Hoffnung nicht auf und ich denke mir, ja, dranbleiben und ja, wenn es ist, dann ist es und wenn es nicht ist, dann ist es nicht. Mhm. Aber ich bin da immer, ja, Alternativen auszuprobieren. Mhm. Einfach da wieder, ja, wieder was Neues zu entdecken. Mhm. Vielleicht hilft's. Mhm. Ja. Und es ist halt so auch im Austausch mit einem Bekannten halt auch, der da auch alles Mögliche ausprobiert und da ist das auch ganz nett. Manchmal da witzeln wir halt dann. Das ist so ein bisschen Galgenhumor. ja, wie gestern, ja, das Problem, nein, es funktioniert, das ist auch nicht, das ist auch Scheiß. Das kannst du auch vergessen. Oder das eine funktioniert schon oder ja, neue Varianten halt auszuprobieren. Mhm.
Michael zeigt auf, wie wichtig es ist, sich mit Gleichbetroffenen, vielleicht aber auch mit befreundeten Menschen auszutauschen. Das nimmt dem Thema die Dramatik, macht es lebensnäher. Michael hat mir auch erzählt, dass für ihn aktuell die Injektionen in den Penisschwellkörper gut funktionieren, er aber trotzdem weiter nach anderen und ergänzenden Möglichkeiten sucht. Dran zu bleiben ist für ihn zentral. Darf ich nochmal ganz spezifisch nachfragen? Du hast überhaupt keine Erektion oder manchmal schon?
Wenig. Okay. Genau, wenig. Okay. Ja, genau, wenig. Ja. Ja. Da ist vielleicht die Angst, ja, das fällt mir jetzt nur gerade in diesem Zusammenhang ein, weil so vor saloppen Sprüchen, da habe ich Angst. Also das ist irgendwie sowas, wenn das, keine Ahnung, hat noch nie jemand gesagt, aber keine Ahnung, wo das herkommt, aber das ist so eine Angst, dass da einfach blöde Sprüche kommen. Mhm. Also das ist schon ein Thema, das mich schon auch beschäftigt. Mhm. Also so, da sind wir wieder dann, das wieder die, da schließt sich der Kreis wieder vom Mannsein, weil es halt so wichtig ist, dass das halt funktioniert. Mhm. Ohne, ja, Also das ist vielleicht eine Angst. Eher das nicht von, bei mir mit dem umzugehen, sondern wenn dann von außen was kommt. Mhm. Das ist vielleicht schon, ja.
Mhm. Und abgesehen von diesem Punkt, eine Erektion zu haben, seinem Mann zu stehen, was ist Mannsein für dich?
Mannsein ist für mich mehr, als wie nur seinem Mann zu stehen, sondern das ist einfach also dieses Drumherum, also das Ganzheitliche. Also und auch zu seiner weiblichen Seite mal zu stehen. Also nicht nur ich bin, was das betrifft, ja auch ein Weichei, würden manche sagen.
Okay.
Nein, auch sehr sensibel, also auch nah am Wasser gebaut, also sehr empathisch und sehr empfindsam und das ist dabei. Und da ist für mich auch wichtig, auch dass Männer zu dem auch stehen. Und es ist heute schon ein bisschen leichter. Ich denke nur so zurück an meine Jugend, da war das immer so, der Michael, ja, weil der ist ja besonders irgendwie. Und so, jetzt denke ich mir, ja, ich bin besonders und ich schätze das. Und immer meine Partnerin, die gibt mir das auch immer wieder, sagt, ja, wegen dem bin ich mit dir beieinander, weil du so bist, wie du bist. Ne? Also auch das ist was man oft glaubt, etwas zu sein oder sein zu müssen. Und dann ist aber ganz was anderes, was eben dann das ausmacht.
Was für ein super Satz. Mann sein ist für mich mehr als nur seinen Mann zu stehen. Diese Aussage zeugt davon, dass Michael sich schon sehr, sehr viel mit Rollenbildern und den verschiedenen Formen und Sichten auf Männlichkeiten befasst hat. Ich persönlich finde das sehr spannend. Wenn du auch noch mehr darüber erfahren willst, hör rein in die Folge Freundschaft mit deinem Körper – Neues Selbstbild bei Krebs, die Ende 2024 rausgekommen ist. Für diesen Podcast biete ich Mitgliedschaften an. Zu jeder neuen Folge erhältst du einen Newsletter mit den Lessons Learned und dem, was bei Krebs hilft. Deine Mitgliedschaft wiederum hilft mir, an diesem Podcast zu arbeiten. Mehr dazu auf alexandergreiner.com/support. Nun zu meinem zweiten Gast, Gerhard. Du kennst ihn sicher schon. Er hat bereits erzählt, wie verletzend die Aussage eines Arztes sein kann, der ihm vermittelt, Sexualität sei nicht mehr wichtig in seiner Situation. Seien Sie froh, dass Sie überlebt haben. Eine sehr unpassende Bemerkung, die mehr über moralische Haltungen des Arztes als über Gerhard selbst aussagt. Sexualität ist das ganze Leben lang relevant. Gerhard erzählt gleich, wie er sich nach diesem ernüchternden Gespräch selbst geholfen hat.
Also ich habe gewusst, ich brauche da irgendwas Neues dazu und habe dann versucht, Therapeuten zu finden, was in Wien gar nicht so leicht ist, weil die alle ausgebucht sind. Und habe dann über den Freund einen Namen bekommen von einem Therapeuten, der ungefähr meinem Alter war. Und er hat das so als Trauerarbeit bezeichnet, die Therapie, weil ich eben von einem Teil meines Lebens verabschieden muss und dann eben schau, wie gehe ich mit diesem Verlust um und was gibt's Neues dann dazu? Ich habe den Zugang am Anfang vollkommen weggeschoben, weil das Trauerarbeit für mich überhaupt ein Ausdruck war, den ich in dem Zusammenhang überhaupt nicht hören wollte. Im Endeffekt war es aber doch und es war ein halbes Jahr mit ihm und es war unheimlich bereichernd. Und hat wirklich gut getan. Leider ist er immer dann aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen. Und ich war aber noch nicht fertig mit dem Ganzen. Also das war eindeutig, ich muss da noch was tun. Und dann gab es auf der Krebshilfe-Seite ein Interview mit dem Wolfgang Kostenwein. Und ich kannte den ja eigentlich nur aus ATV. Österreich ist geil, so als... oder wie geil ist Österreich, als Therapeuten, der eigentlich immer wieder nur bestätigt hat, dass beim Sex alles erlaubt ist, man braucht überhaupt keine Gedanken machen, solange niemand zu Schaden kommt. Und dann habe ich einfach angerufen und habe aber nach einem schwulen Therapeuten gefragt, ob sie sowas haben und ich würde das einfach gerne mal ausprobieren. Ja, eine Woche später war der erste Termin und ich habe mich mit dem Therapeuten sehr gut verstanden. Er war unheimlich abgegrenzt, hat fast nichts gesagt, hat mich immer nur reden lassen, hat immer mitgeschrieben. Und dann hat er so eine Kurzanalyse gemacht von mir, wo ich wirklich gedacht habe, okay, das ist es genau. Genau das ist es, so kann ich mich auch sehen. Und er hat ja gesagt, was er jetzt so aus mir herausgelesen hat, bin ich ein Typ, der halt die Sexualität extrem viel reinlegt. Viel mehr als viele andere.
Wie hat er das gemeint, extrem viel reinlegt?
Dass ich Selbstbestätigung suche, Vertrauen mit den Leuten und also dass die Sexualität bei mir sehr, sehr viel abdeckt, was man sich eigentlich auch von anderen Aktivitäten holen kann und holen. Ja, einfach holen kann. Und es war überhaupt nicht wertend. Nur er hat mir dann so Übungen gegeben, dass die Sexualität eher was rein Sexuelles ist, ohne dass ich mich jetzt wieder Größte fühle, dann wenn es einfach toll war und so. Also es waren ein paar schöne Sachen.
Kannst du dich erinnern an diese Übung, was das war?
Also es war eine Übung war, dass ich soll mich in der U-Bahn hinstellen und soll im Geiste meine Hüfte vorschieben. Einfach nur dieses Gefühl so in der Allgemeinheit, in der Öffentlichkeit, ohne dass es wer merkt, irgendwie so eine sexuelle Handlung setzen, wo keiner damit beeinflusst ist und keiner irgendwie beeinträchtigt oder involviert ist. Und das waren halt so Dinge, wo das dann sich so irgendwie isoliert hat von allen anderen. Der Sex als Aktivität. Und ob ich mir da stärker vorkomme, vorher oder nachher, wenn ich diese Übungen mache und so. Das hat sich irgendwie recht gut entwickelt. Ich kann es gar nicht mehr sagen. Und einfach Leute anschauen, ohne dass man sie anschaut, sondern nur so durchschaut, wie ich mich da fühle. Also, dass wenn nichts zurückkommt und dass man sich trotzdem gut fühlt. Und das waren ein paar ganz, ganz interessante Sachen, die bei mir auch funktioniert haben. Also das waren schon interessante Sachen.
Auf was bist du drauf
gekommen? Also für mich war das Interessante, dass ich das wirklich isoliert sehen konnte, weil es war ja nichts, es war ja nur meine Vorstellung. Wie soll ich das beschreiben? Also es ist ja niemand anderer involviert gewesen und dass ich das nur für mich alleine eine sexuelle Fantasie gelebt habe, ohne das, was zurückkommt. Also ich habe keine Selbstbestätigung gebraucht, ich habe die Selbstbestätigung selber gegeben in der Situation. Und das hat mich dann im Endeffekt auch wieder bestärkt. Das war einfach ein Gefühl, dass ich halt auch alleine spüren kann und so, ohne jemanden wirklich zu brauchen.
Und kannst du dann erinnern, wie das gekommen ist, dieses Gefühl bei der Übung?
Wie soll ich das jetzt beschreiben? Es ist das Gefühl gewesen, dass ich mich einfach als Mann gefühlt habe, ohne was zu tun. Es ist die Männlichkeit so in mir vom Gefühl her verstärkt worden, ohne dass eigentlich irgendwas war, was das eigentlich wirklich hat, sondern nur rein von der vorgegebenen Bewegung der Hüfte und so. Und ja, das war einfach eine tolle Sache, wo ich mich einfach männlicher gefühlt habe, als was ich mich vorher gefühlt habe. Das hat mir geholfen. Also ich war einfach mehr. Ich war einfach mehr so in der Situation. Und das waren so schrittweise Sachen, die mich sozusagen die Verzweiflung immer weiter nach hinten schieben haben lassen. Und irgendwann einmal, im September muss das gewesen sein, dann habe ich mit einem Freund von einem Freund gesprochen, den ich vorher nicht kannte, der auch Therapieausbildung gemacht hat, das aber selber nie praktiziert hat. Also er hat nie den Beruf dann ausgeführt. Und der hat gesagt, welche Therapie ich mache. Ich sage, ich habe keine Ahnung, wir reden halt einfach. Und was das Ziel der Therapie ist, ob wir ein konkretes Ziel formuliert haben und so, das haben wir nicht nie. Und dann hat er mal gesagt, ich soll mal den Therapeuten fragen, was das Ziel eigentlich ist, wie ich merke oder wie er merken kann, dass es mir besser geht oder dass die Therapie überhaupt wirkt. Und das habe ich dann irgendwann mal in einer der nächsten Sitzungen gefragt. Und ich kann es nicht mehr genau sagen, wie es das war. Aber er hat gesagt, es ist einfach das Gefühl, dass ich dann ohne ihn auskommen kann. Also dass ich dann niemanden brauche, der mir sozusagen immer wieder die Hilfestellung gibt. Und er hat mir dann so ein Beispiel gesagt, so mit diesem extremen Wunsch, noch Beziehung zu haben. Ich treffe jemanden, der sozusagen mein Leben umkrempelt und es ist 100% passt alles. Also das ist so das Idealbild, was ich vorstelle, ist auf einmal da, der Partner ist da, es funktioniert alles, man versteht sich, es ist Sonne, Wonne, Waschdruck, nur relativ kurzfristig stirbt der Partner, ist auf einmal wieder weg. Was für ein Gefühl habe ich? Und das war so, nachdem ich den Partner ja selber nicht gekannt habe, war das eher nur so, also meine Antwort war dann, ich habe gesagt, ich kann jetzt keine Trauer über das empfinden, weil ich ja nur die schönen Seiten mir jetzt vorher gerade vorgestellt habe. Und ich kann ihn nicht vermissen, weil ich ihn ja jetzt gar nicht kann. Es geht ja nur um meine Situation, wie er mich jetzt gefühlt. Und eigentlich bin ich super stolz und dankbar, dass ich das noch einmal erleben durfte. Und dieses Gefühl ist einfach unheimlich toll, dass ich so diese hundertprozentige Liebe und dieses Verständnis jetzt gespürt habe. Und seine Antwort war dann, na, und das hast du jetzt alles selber sozusagen herbeigeführt. Du brauchst überhaupt keinen anderen. Das weißt genau, wie es geht, wenn du dich gut fühlen willst. Und das war einfach so eine Situation, wo ich mir gedacht habe, aha, so leicht geht's. Und hat dann wirklich das Weitere sehr, sehr, sehr umgekrempelt. Habe dann auch diese zwei Bücher, also das Buch von ihm gekriegt, den Mark Manson, zum Durchblättern. Und dann ging es wirklich noch rasant weiter. Und im November habe ich dann meine letzte Sitzung gehabt und er hat gesagt, er will mir das Geld nicht mehr aus der Tasche ziehen. Er kann nichts mehr für mich tun.
Was war davor oder wie lange war das davor?
Ah, ich schätze, der Dings ist ausgefallen im März. Also es war knapp über ein halbes Jahr. Und dann das halbe Jahr, also insgesamt war es in etwa ein Jahr.
Und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das war so ein, zwei Monate vor dem Ende, oder?
Das war September und Ende November war es dann aus.
Und funktioniert diese Übung oder diese Art von Visualisierung, wirkliche Visualisierung ist es ja nicht, diese quasi Vorstellung, funktioniert das für dich weiterhin?
Ja, es komisch ist, ich schreibe es gerade mit wem und der hat schon so konkrete Vorstellungen von einer Partnerschaft, wo ich mir eigentlich denke, das will ich gar nicht.
Durch das Reflektieren und darüber sprechen, aber auch durch solche Übungen wie die von Gerhard beschriebene, fühle er sich manchmal erhabener, sagt er. Empfindet das Gefühl von Erhabenheit, auch wenn das nicht das ganz richtige, korrekte Wort ist. Ich verstehe ihn so, dass er an Selbstwert zurückgewinnt. Daraufhin habe ich ihn nochmal konkret angesprochen. Ein kleiner Hinweis vorab, Gerhard wird davon sprechen, beim Sex passiv zu sein. Was er damit meint ist, wer bei schwulem Sex penetriert, beziehungsweise penetriert wird. Jene, die penetriert werden, haben den passiven Part. Jene, die den aktiven Part übernehmen, werden Tops genannt. Gerhard?
Dieses Erhabensein ist halt gerade als Schwule in Wien so schwer, weil eben so viele Männer passiv sind da. Und deswegen sind die aktiv und die Tops halt in Wien im schwulen Bereich halt die Stars, wenn es auch noch gut ausschauen und so. Das ist halt eine Situation, die es scheinbar in anderen Ländern nicht so gibt.
Das warst du früher?
Nein. So habe ich mich nicht gesehen. So habe ich mich nicht gesehen. Ich war immer
aber
wieder.
Du wurdest so gesehen.
Ich wurde von vielen auch schon so gesehen. Ja. Ich habe mich nie so gesehen, ja. Ich habe eben auch geredet mit dem Typen, was ich vorher erzählt habe, der jetzt die OP hat dann. Und der hat, also er hat gesagt, er hat sich so auf seinen, ich habe keinen guten Job, aber ich habe einen großen Schwanz. Ich bin nicht reich, aber ich habe einen großen Schwanz. Und der hat das auch sein Leben, der ist jetzt 55 oder 56, auch so irgendwie eingeteilt, okay, Schwanz ist alles fürs Leben. Und er hat gesagt, mittlerweile verliert sich dieser Gedanken. Er hat auch seit Weihnachten nichts mehr gehabt, weil er eben auch völlig fertig ist jetzt eben in der Angst vor der OP. Und er hat aber eigentlich geht es ihm besser als vorher, weil es ist dieses Getriebensein, dieses es muss einfach weg ist. Und er sagt, er kocht wieder mehr, er hat eher einen Mann, wo halt aber scheinbar auch nicht sehr viel mehr im Bett läuft. Aber er kriegt jetzt sehr viel mehr auf die Reihe als vorher. Weil eben dieser Zwang, dieses, was man sich selber einredet, es musste sein, einfach weg ist. Und er hat gesagt, das hätte er sich vor einem Jahr überhaupt nicht vorstellen können. Und es ist scheinbar, ich weiß nicht, warum ich mich auch da so in diese Situation hineinversetzt habe, wo man so schwanzgesteuert ist. Obwohl es eigentlich so, es ist, hat wirklich Spaß gemacht. Aber, und es hat einen, bei mir halt auch einen Stellenwert gekriegt, den es einfach nicht verdient. Ich habe ja nebenbei halt auch immer so viel gemacht. Also, dass ich das ausschließlich gemacht habe, das war es ja nicht. Aber ich kann mich jetzt auch mehr auf andere Dinge konzentrieren, und weil ich halt nicht abgelenkt bin. Das ist halt auch das.
Du glaubst, diese Vorstellung oder dieses Gefühl, dieser Drang, schwanzgesteuert zu sein, schwule Männer mehr als Heteromänner?
Ich glaube schon, weil es einfach einfacher ist.
Wie man es einfacher?
Einfacher Sex zu haben, gerade bei Jüngeren. Es ist jetzt wahrscheinlich auch jetzt gerade wieder der Umbruch mit diesem Chemsex, mit den Drogen, wobei ich da aber, Gott sei Dank, nicht viel weiß. Ich höre immer nur.
Also du meinst, das ist einfach.
Also Sex kannst du relativ geschwind kriegen. Und es geht halt, es kriegt, wenn es nicht diese Eigendynamik kriegt, dann ist eh gut. Aber es war halt auch schon in der Jugend, du bist halt Freitag, Samstag, Sonntag fortgegangen. Und irgendwie war halt doch dann, auch wenn du nicht gerade in einer Beziehung warst, ja, irgendjemanden abzuschleppen, wo vielleicht wieder was draus wird oder dass es nur für einen Moment ist.
Gerhard hat mir auch noch vom Austausch unter Gleichbetroffenen in der Selbsthilfegruppe erzählt und davon, was diese Gespräche für ihn bedeuten.
Aber das Gefühl, du hast Leute, die das gleiche Schicksal haben oder du bist nicht allein. So, das ist einfach wirklich genau dieses Gefühl. Weil am Anfang bin ich ja der einzig Krebskranke auf der Welt gewesen, so auf die Tour, und das hat sich dann wirklich radikal geändert. So. Und da auch sehen, wie sie andere durchbeißen, manche mehr, manche weniger. Ich habe das immer so schön gefunden, wenn man sie nachher noch trifft, dann kommt ja viel mehr raus. Mir hat auch unheimlich viel gegeben, wie der nach einem halben Jahr gesagt hat. Er hat mich so bewundert, wie ich das erste Mal da bin und sofort über Sex geredet habe. Und er sagt, ich tue auch noch ein halbes Jahr mit dem Scheiß-Thema mit meiner Freundin nochmal dumm und bringe kein Wort raus. Und im September dann, ein halbes Jahr nachdem es ich erzählt habe, ist er dann rausgekommen und hat gesagt, das kann ich auch drüber reden. Und das sind so Dinge, wo man da, puh, das ist schön, dass da beim Helfen was geht.
Gerhard zeigt ganz klar auf, wie lebensverändernd Sexualtherapie sein kann, dass er sich nun selbst weniger entwertet und in Anlehnung an Michael, dass sich das Verständnis der eigenen Männlichkeit bessert. Sowie, bitte verzeih die Wiederholung, dass es absolut wichtig ist, sich unter Gleichbetroffenen auszutauschen. Den Buchtipp von Gerhard findest du in den Shownotes. Was sind deine Erfahrungen? Wie wirkt das auf dich, was du gerade von Gerhard und von Michael gehört hast? Schreib mir gern an podcast@alexandergreiner.com oder fülle die Umfrage aus, die du ebenfalls in den Shownotes findest. Vergangene Woche hatten wir in der Männergruppe, die ich für die Krebshilfe Wien moderiere, einen Psychoonkologen und Sexualtherapeuten zu Gast, Alain Nickels. Im Onko-Reha-Zentrum St. Veit in Pongau hat er die Psychoonkologie mit aufgebaut. Wir beide kennen uns von dort. Mittlerweile ist er wieder zurück am Uniklinikum Salzburg. Er erlaubt mir, seine sexualtherapeutischen Impulse, wie es möglich ist, zur eigenen und auch gemeinsamen Sexualität zurückzufinden, hier im Podcast zu teilen. Es sind 9 Punkte. Erstens, das Allerwichtigste. Traue dich, es zu versuchen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und auch nicht aufhören, es zu versuchen. Also dranbleiben, aber natürlich die Grenzen der Partnerperson einhalten. Zweitens, Sexualität umfasst nicht nur eindeutig sexuelle Handlungen, sondern hat 3 Dimensionen. Beziehung, Fortpflanzung und Lust. Zu einer intakten Beziehung gehören die Gefühle von Sicherheit, Schutz, Angenommensein, Nähe, Akzeptanz, Geborgenheit, Zugehörigkeit. Bei einer Krebsdiagnose passiert es plötzlich, dass die Beziehungsdimension einen sehr viel höheren Stellenwert hat. Das heißt aber nicht, dass die anderen beiden Dimensionen verschwinden. Sie sind nur im Hintergrund. Es ist also gut und richtig, das Bedürfnis nach Sexualität, nach Krebs weiter zu verspüren. Drittens, ein Schlüssel für die Bewältigung kann sein, sich 2 Themen im Detail zu überlegen. Am besten schreibst du das für dich auf, in die Notizen am Handy oder in ein Dokument auf deinem Computer. Oder du kannst es auch als Sprachnotiz aufnehmen. A. Was bedeutet Sexualität für dich? Und B. Was bedeutet die Diagnose und die aktuelle Situation für meine Partnerperson? Viertens, Sexualität ist nicht nur Geschlechtsverkehr, auch das Gespräch darüber gehört dazu. Genauso Nacktheit, körperliche Intimität, Hautkontakt, sich in den Arm nehmen, sich gegenseitig halten. Fünftens, ein Schlüssel fürs Zusammenfinden ist die offene Kommunikation. Viele sind das nicht gewohnt, weil wir Sexualität als etwas Nonverbales, Spontanes kennen. Wenn es für dich schwierig ist, so ein Gespräch zu starten, versuche es zum Beispiel bei einem Spaziergang. Da sind Start und Ende vordefiniert. Die körperliche Bewegung regt auch die Gedanken an und weil man sich nicht starr gegenüber sitzt, ist auch das Gespräch an sich beweglicher. Sechstens, Wissen und Information. Entweder so wie du es jetzt machst über einen Podcast, danke an dieser Stelle, dass du bis hierhin gehört hast, oder auch im Internet. Bitte achte darauf, nur legitime und evidenzbasierte Quellen anzuzapfen. Es gibt leider sehr viele schräge Seiten mit Falschinformationen im Netz. Wie du dich richtig informierst, hörst du in der Folge Internet versus ÄrztInnen. Sichere Infos über Krebs einholen, die im März 2025 erschienen ist. Siebtens, sexuelle Ressourcen aktivieren. Wie geht das? Also einerseits alleine oder mit Partnerperson die Lebensgeschichte analysieren. Wie war Sexualität früher? Wann war sie am schönsten? Was könnten wir probieren? Und andererseits Sex mit sich selbst haben, also Masturbation, Selbstbefriedigung, um den eigenen Körper und dessen Empfindsamkeit kennenzulernen. Das wird sogar medizinisch bei Erektionsproblemen empfohlen. Im Folgentitel habe ich es schon genannt. Use it or lose it. Für den Penis und seine Erektionsfähigkeit ist es physiologisch wichtig, regelmäßig stärker durchblutet zu werden. Achtens, eigene Wünsche und Bedürfnisse wahrnehmen und mitteilen. Zum Beispiel, ich habe jetzt keine Lust auf Sex, aber ich will mich mit dir in die Badewanne legen. Oder ich will, dass wir uns beide massieren. Und letzter Punkt, neuntens, sich Zeit geben und Druck vermeiden. Alle unterstützenden Mitglieder haben diese Impulse übrigens begleitend zur öffentlichen Folge schriftlich per E-Mail direkt in deren Posteingang erhalten. Wenn du das auch bekommen möchtest, kannst du unter alexandergreiner.com/support eine Mitgliedschaft abschließen. Schreibe mir danach, dass du die sexualtherapeutischen Impulse schriftlich haben willst und ich leite sie dir weiter. Ich hänge jetzt auch noch einen eigenen Impuls dran, den ich aus dem Buch von Beate Absalon habe. Die Genitalmeditation. Wie bei jeder Meditation geht es darum, etwas gleichartig und wiederholend für eine gewisse vorgegebene Zeit zu tun. Hier ist es aber nicht die Atembeobachtung oder das innere Vorsagen von Mantras oder Affirmationen, sondern die intime Berührung zu zweit. Aber das ist ganz wichtig, ohne sexuelle Aspekte. Im Internet findest du verschiedene Varianten, ich finde diese hier spannend. Also du brauchst dafür eine Partnerperson. Eine ist die gebende, die andere die empfangende Person. Vielleicht ist es besser, wenn du selbst für den Anfang die empfangende bist. Du legst dich nackt hin. Die gebende Person streicht über dein Geschlecht, gleichmäßig, immer in der gleichen Richtung, in derselben Geschwindigkeit, mit demselben Druck. Und ganz ohne Berührungen, die sexuelle Befriedigung zum Ziel haben. Das macht ihr dann für 15 Minuten. Wenn dir das zu lange erscheint, könnt ihr die Zeit auch reduzieren auf 10 Minuten oder gleich auf 20 oder 30 Minuten ausdehnen. Du entspannst dich derweil und schaust, was passiert. Vielleicht ist Erregung da, vielleicht auch nicht. Und wenn, dann lass sie ziehen. Schau, was dann passiert. Wenn du möchtest, kannst du sagen, dass dich die gebende Person sanfter oder fester, langsamer oder schneller berühren soll, aber jegliche Veränderungen der Bewegung sollten nicht zu Erregung oder Befriedigung führen. Und wenn die Zeit rum ist, dann wechselt ihr. Ich habe diese Genitalmeditation letztens mit meiner Freundin ausprobiert und war erstaunt, wie schnell die Zeit vergangen ist. Anfangs war ich deutlich erregt, das hat sich nach kurzer Zeit aber gegeben und dann waren die wiederkehrenden Berührungen unglaublich entspannend. Vor allem zu wissen, dass es jetzt nicht um Sex geht, hat den Druck aus dieser Intimität rausgenommen. Jetzt habe ich noch ein aktuelles Status-Update von Gerhard für dich. Das Gespräch, das du vorhin gehört hast, ist nämlich schon aus 2023. Vor ein paar Wochen hat er mir eine Sprachnachricht geschickt.
Tja, nun ist es bei mir auch schon fast 4 Jahre her, seitdem ich meine Prostata-OP gehabt habe. Und was hat sich da für mich geändert? So insgesamt muss ich sagen, dass ich diese vielen Gedanken an meine Situation, wie es mir geht, mit meinem Körper und Krebsgedanken, Sexualität und so. Das hat sich eigentlich recht verringert und ist eigentlich im Alltag nimmer mehr so präsent und so wichtig, wie das am Anfang war. Scheinbar ist die Furcht vor der Zukunft doch immer was Stärkeres als die echte Situation dann, zumindest für mich jetzt. Was sich so für mich gefühlsmäßig geändert hat, ist, dass ich irgendwie das bemerkt, dass ich egoistischer geworden bin, dass ich mehr an mich denke, mehr auch auf mich höre, so was mir halt so in den Kopf kommt, welche Gedanken ich habe. Also da schon ich-bezogener, ich nenne es halt egoistisch, was es vielleicht im Endeffekt gar nicht ist, weil ich muss auf mich schauen, sonst geht es einfach nicht weiter. Aber ich fühle mich nicht schlechter dabei eigentlich. Scheinbar bin ich da doch ein recht anpassungsfähiger Mensch. Und immer wieder denke dran, ja, ich habe eigentlich noch so viel vor, was vielleicht noch zum Teil gar nicht konkret ist, aber so, jetzt ist alles vorbei, jetzt geht's nicht mehr weiter. Die Gedanken sind vollkommen vom Tisch. Also es ist, wie es ist. Und im Grunde genommen fühle ich mich eigentlich recht wohl in der Situation. Kommen schon manchmal Gedanken an das, was früher alles ging. Jetzt mit der erektilen Dysfunktion, wo sie leider Gottes positiv überhaupt nichts getan hat, muss ich einfach umgehen. Es ist einfach so. Ich kann es nicht ändern und ja, muss das akzeptieren. Und es sind viele andere Dinge gekommen, viel mehr Kultur, mehr mit Freunden unterwegs sein und so. Das Leben ändert sich. Hängt nicht nur alles für mich vom Krebs ab, sondern vielleicht auch vom Alter. Ein bisschen ruhiger wurden. Immer das Gleiche machen ist ja auch nicht das Wünschenswerteste.
Die Takeaways dieser Folge. Erstens, das Selbstbild ist entscheidend. Wer seine Sexualität nur über Erektionen definiert, erlebt deren Ausbleiben als Verlust der Identität. Wer den Blick weitet, entdeckt neue Möglichkeiten. Zweitens, dranbleiben kann sich lohnen. Ob Medikamente, Therapien oder Gespräche, viele Männer finden mit der Zeit eine individuelle Lösung. Manchmal dauert es, aber der Weg ist offen. Drittens, Männlichkeit hat viele Gesichter. Für den einen bedeutet sie Verantwortung, für den anderen Empathie. Für manche beides oder noch viele andere Aspekte. Männlichkeit hat keinen starren Rahmen. Sie ist etwas, das du selbst gestalten kannst. Sexualität nach Krebs ist also ein Thema mitten aus dem Leben, mitten aus dem Alltag von betroffenen Männern und oft auch aus ihrem Innersten. Gib diesem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und teile die Folge. Das hilft anderen, den Podcast zu finden. Bis bald.